SWR 2 Wissen.
Wenn man mit dem Fahrrad aus der Innenstadt kommend aufs Gelände der Universität Bremen fährt, sieht man auf der linken Seite einen Turm.
Röhre, die ist mit zwei Türen gesichert, wobei eine Tür davon druckdicht verschließbar ist. Denn man will ja drin das Vakuum aufrechterhalten.
Geformt wie ein Minarett, jedoch ohne angeschlossene Moschee, ohne Muezzin. Von hier aus ruft niemand zum Gebet. Der Turm hat einen anderen Zweck. Mehrmals täglich schießen hier Forscher, Physiker, etwas von unten nach oben, zu einem einzigen Zweck, dass es wieder runterfällt. Oder sie schmeißen es gleich von oben runter, im Dienste der Wissenschaft für die Forschung.
So, jetzt kommen wir in die heiligen Hallen des Fallturmgebäudes. Wir befinden uns jetzt hier innerhalb der Fallröhre bzw. der Abbremskammer mit darüber angeordneter Fallröhre.
Kleinkinder werfen volle Gläser vom Tisch. Kinder schmeißen Dreck vom Balkon. Erwachsene schnipsen Frühstücksreste aus dem Fenster. Je länger sie fallen, je länger man hinterher schauen kann, desto größer ist die Freude. Der Turm in Bremen ist etwa 140 Meter hoch. Das scheint den Physikern nicht mehr zu genügen. Jetzt wollen sie richtig hoch hinaus, noch von viel weiter oben ihre Sachen runterfallen lassen. Aus dem Weltall, aus 700 Kilometern Höhe. Dafür haben sie einen Satelliten in den Himmel geschossen, nur für diesen einen Zweck, dass er herabstürzt.
Fallexperimente. Forscher überprüfen die allgemeine Relativitätstheorie. Eine Sendung von Uwe Springfeld.
Braucht die Forschung so etwas? Dinge im Namen der Wissenschaft runterfallen zu lassen? Ja, meint Maike List, Physikerin am Zentrum für angewandte Raumfahrt und Mikrogravitation, dem Betreiberinstitut des Bremer Fallturms.
Ein Mikroskop soll einen Teil des Einsteinschen Äquivalenzprinzips testen. Die Universalität des freien Falls, was heißt, alle Körper, die frei fallen, werden gleich stark beschleunigt, egal aus welcher Materie sie zusammengesetzt sind.
Maike List ist voreingenommen, parteiisch. Sie ist am Experiment beteiligt, einen Satelliten namens Microscope herabstürzen zu lassen. Und ein Blick in die heutige Wissenschaft zeigt, dass aktuelle Forschung nicht in jedem Fall notwendig ist. Dass Forscher nicht zwangsläufig klug und manche Forschungsergebnisse einfach lächerlich sind.
Im Frühjahr 2016 veröffentlichte beispielsweise das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung eine Studie, ob man den durch Klimawandel bedingten Meeresanstieg durch Abpumpen auf das antarktische Festlandeis wieder absenken könne. Zwei österreichische Mathematiker berechneten, ob der im 18. Jahrhundert herrschende marokkanische Sultan Moulay Ismail, genannt der Blutige, tatsächlich 888 Kinder gezeugt haben könnte und wie viele Frauen hinsichtlich Nachwuchs eine optimale Haremsgröße bilden. Und der Physiker Robert Matthews ermittelte in zahllosen Experimenten, dass ein herunterfallendes Toastbrot fast zwangsläufig auf der beschmierten Seite landet.
Passt in diese Reihe, dass Physiker einen Satelliten fallen lassen wollen? Was passiert, wenn Weinglas, Hammer, Daunenfeder runterfallen, weiß jeder. In jedem Fall geht es abwärts. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Unten geht's mal kaputt, mal nicht. So ist die Welt gebaut. Und Physiker erklären, Materie reagiert auf Gravitation. Das weiß man seit 330 Jahren, also seit den Arbeiten Isaac Newtons. Was gibt's da noch zu forschen?
Mikroskop ist ein Kleinsatellit mit ungefähr 2 Kubikmeter Volumen. Der wurde am 25. April 2016 in den Weltraum geschickt, erfolgreich, und befindet sich mittlerweile auf einem ca. 720 Kilometer Orbit.
Wie Gravitation funktioniert und was sie macht, hatte der Physiker Isaac Newton in seinem Hauptwerk Philosophiae Naturalis Principia Mathematica beschrieben. Was Gravitation aber ist, wie sie die Anziehungskraft zustande bringt und wie sie sie beispielsweise von der Erde auf einen runterfallenden Apfel oder Glas überträgt, dazu verlor er nur einen einzigen Satz. Es interessiere ihn nicht. Und fertig.
Newton verwendet etwas, das auch physikalisch sein könnte.
Aber Newtons Idee ist rein mathematisch. Diese eigenartige Anziehung, die mit dem Kehrwert des Quadrats der Distanz zusammenhängt, war dem alten Physiker fremd.
Sagt Thierry Lalande, Chefkurator des Musée des Arts et Métiers in Paris. Es dauerte 230 Jahre, bis sich ein anderer Physiker dieser Frage angenommen hatte, Albert Einstein. Er entwarf eine Theorie von verdrehten Uhren und gekrümmten Räumen, genannt die allgemeine Relativitätstheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt, warum Materie nicht anders kann, als herunterzufallen. Zum einen verbiegt Materie den Raum. Massen können nicht anders, als sich aufeinander zuzubewegen. Das funktioniert aber nur, weil die Materie noch eine zweite Eigenschaft hat. Von sich aus bewegt sie sich nicht. Träge wie sie ist, muss sie immer angeschoben werden. Oder genauer, wie Physiker sagen, auf Materie muss eine Kraft ausgeübt werden, damit sie sich anders als vorher bewegt.
Wenn man das Glas anschiebt, dann hat es eine gewisse Trägheit, sich nicht zu bewegen. Und das ist die Trägemasse. Wenn ich das Glas jetzt fallen lasse, auf die Erde zu, auf das Gravitationsfeld, dann ist das die Schwere, die das Glas nach unten zieht. Und das ist nicht die Trägemasse. Das ist der Unterschied. Das ist eine Definitionssache.
Das ist der springende Punkt. Ist die Eigenschaft der Materie, träge zu sein, vollkommen identisch mit ihrer Eigenschaft, Gravitation zu erzeugen? Oder sind das zwei verschiedene Eigenschaften, die sich im Experiment irgendwo in der unendlichen Reihe der Nachkommastellen unterscheiden? Einstein sagte, beide sind nur zwei Aspekte einer einzigen Eigenschaft der Materie. Und er hatte dazu verdrehte Gedanken in komplizierte Gleichungen gefasst, bei denen genau das herauskommt. Nur müssen mathematische Gleichungen zwangsläufig stimmen? Allein weil sie in sich logisch sind? Oder sollte man das Ganze doch mal im Experiment überprüfen? Das heißt, statt nachrechnen, nachmessen. Also Sachen fallen lassen.
Die Physiker sagten, nachmessen. Machen wir. Zusammen mit französischen und Kollegen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig planten die Bremer ein Experiment, einen Satelliten fallen zu lassen. Und damit alles klappt, hatten sie das Experiment vorher überprüft. Hier in Bremen am Fallturm.
Der Bremer Fallturm ist nicht der einzige, an dem man Runterfallexperimente macht. Schon Galileo Galilei soll welche durchgeführt haben, behauptet jedenfalls die Legende. Am schiefen Turm von Pisa. Dabei soll er auch die gleiche Beschleunigung aller herunterfallenden Körper festgestellt haben. Allerdings verschweigt diese Geschichte, dass, wenn sie überhaupt stimmt, Galilei ein grottenschlechter Experimentator gewesen sein muss. Eine Daunenfeder fällt nun mal anders als ein Vorschlaghammer. Nur im Vakuum, beispielsweise auf dem Mond, fallen beide gleich. Das zu beobachten oder sich auch nur vorzustellen, hatte Galilei keine Chance.
Einmal hatte Hans Selig, ebenfalls Physiker am Bremer Fallturm, den schiefen Turm von Pisa besucht. Anfreunden konnte er sich nicht mit ihm. Hans Selig leidet unter Höhenangst.
Ich bin mal auf dem schiefen Turm von Pisa gewesen. Und ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist, aber das war damals so, dass es da kein Geländer gab. Also man konnte außenrum da so rumgehen und hatte dann wirklich kein Geländer und guckte dann da irgendwie so 30, 40 Meter tief runter. Das war schon unheimlich.
Angst, dass einem schwindlig wird, dass man runterfällt? Sozusagen ein Fallversuch im Selbstexperiment wie Bungee und Fallschirmspringen?
So Steilklippe kann ich höchstens 5 Meter bis zur Kante.
Höhe ist nicht jedermanns Sache.
Abstand ertragen.
Aber nur für einen selbst gefährlich. Anders runterfallende Gegenstände. In einer Fertigungsanlage für Windkraftanlagen im ostfriesischen Aurich fiel einem Arbeiter ein Metallteil auf den Kopf, schwer verletzt. Vor dem urgeschichtlichen Museum Blaubeuren fiel einer Frau ein Ast auf Rücken und Schulter. Über ein Jahr laborierte sie an den Folgen. Der Schriftsteller Ödön von Horvath, auch ihm fiel ein Ast auf den Kopf. Tot. Und jetzt ein Satellit? Aus dem Weltall runterfallen lassen? Nur um zu schauen, wie sich zwei metallene Röhren oder, wie der Physiker Domenico Giulini von der Universität Hannover sagt, Körper darin bewegen?
Da misst man eine Abweichung, aber nicht an irgendwelchen zwei beliebigen Körpern, sondern an sehr präzise hergestellten zylinderförmigen Körpern, die so ineinander gesteckt sind. Die lässt man sozusagen im bereits frei fallenden Satelliten auch frei fallen und dann schaut man an, ob sich die relative Lage etwas verschiebt. Wenn die nämlich nicht gleich beschleunigt fallen, dann bewegt sich der eine etwas relativ zum anderen.
Am 15. November 2015 fiel ein mehrere Meter großes Stück Weltraumschrott in den Indischen Ozean. Erst wenige Monate vorher waren Teile eines abgestürzten Weltraumfrachters vom Typ Progress bei Sri Lanka auf dem Meer aufgeschlagen. Ebenso 2002 der Kommunikationssatellit Astra 1K, der in den Pazifik fiel. Manchmal trifft Weltraumschrott auch auf Land. Zwar scheint das geheimnisvolle Metallstück, das 2012 ein Hausdach im brandenburgischen Paulinenaue durchschlagen hatte, kein Raketenteil gewesen zu sein. Aber zwei Jahre vorher, am 19. Februar 2010, schlug der Tank einer Delta-Rakete bei Burensom in der Mongolei auf. Ein Jahr später, zu Heiligabend, wenn alle singen »Vom Himmel hoch, da komm ich her«, schlug ein Teil eines Satelliten in der sibirischen Ortschaft Wagaizewo ein. Ausgerechnet auf der Straße der Kosmonauten. Dass Raketenteile wieder runterkommen, ist ein Risiko heutiger Zeit. Weltraumtechnik braucht man, wenn man Satellitennavigation will, Kommunikation, Katastrophenschutz und Sicherheit. Muss man es deshalb auch gutheißen, einen Satelliten im Experiment runterfallen zu lassen? Dahinter steckt Absicht.
Satelliten fallen nicht runter wie Bälle, die man hochgeworfen hat, sagt Maike List. Ihre Hauptaufgabe am Bremer Fallturm ist, Satellitenbahnen zu modellieren. Ein Satellit fliegt eher wie ein Fußball nach einem sehr hohen, sehr weiten Abstoß. Diese Bahn führt ihn im hohen Bogen hunderte bis zigtausende Kilometer über den Globus und so weit jenseits des Horizonts, dass er dort, wo er eigentlich wieder herunterfallen würde, nicht mehr zur Erde fällt, sondern vom eigenen Schwung getragen an ihr vorbei. Weil der Satellit im Weltraum seine Geschwindigkeit beibehält, dort bremst ihn kaum etwas, bewegt er sich weiter und immer weiter und fällt gleichzeitig dabei und fällt und fällt. Und beides zusammen, die gerade Ausbewegung und das permanente Runterfallen, ergeben eine Bogenbahn, die sich zum Kreis oder zu einer Ellipse schließt. Mit dem Ergebnis, dass der Satellit fällt und fällt, aber nicht runterfällt, sagt Maike List.
Die Geschwindigkeit, mit der er um die Erde herumfliegt, drückt ihn nach außen. Die Gravitationskraft, der freie Fall, zieht ihn eigentlich auf die Erde zurück. Aber dadurch, dass er eine Geschwindigkeit hat, wird er zusätzlich nach außen gedrückt. Und deswegen kann der Satellit eigentlich nicht auf die Erde fallen, denn er fällt immer ein kleines Stück dran vorbei und bewegt sich deswegen auf einer Kreisbahn oder auf einer Ellipse.
Darum können die Forscher auch im Satelliten ihre Freifallexperimente machen. Weil er so lange auf seiner Bahn um die Erde herumfällt, bis er eines Tages doch an Schwung verloren hat und zum Boden zurückkehrt. Ähnlich wie die 400 Tonnen Weltraumschrott, der jährlich wieder von der Erde eingefangen wird, wird auch der Satellit Microscope in der Atmosphäre verglühen. Wenn tatsächlich etwas auf dem Boden aufschlägt, sind das zumeist hitzebeständige Teile der Raketentriebwerke. Damit das Experiment reibungslos funktioniert, haben die Forscher das Equipment über Jahre immer wieder am Bremer Fallturm getestet. Das heißt, in Kapseln verpackt, in eine Fallröhre gesteckt und es darin über 100 Meter hoch katapultiert, dass es wieder runterfällt.
Ja, das Katapultsystem ist unterirdisch angeordnet. Und da müssen wir jetzt ein paar Treppenstufen gehen, um da hinzugelangen.
Das eigentliche Satellitenexperiment konnten die Forscher nicht im Fallturm machen. Knapp 10 Sekunden war hier die Messapparatur im freien Fall. Zu kurz, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. In den 2 Jahren, die Microscope die Erde umkreisen soll, haben die Forscher etliche Messkampagnen geplant, die zum Teil mehrere Tage dauern.
So, jetzt sehen wir hier den oberen Teil der Katapultanlage. Hier sieht man schon die Drucklufttanks für den Katapultbetrieb. Das Katapult funktioniert ja ähnlich wie ein Luftgewehr. Da wird durch eine Druckdifferenz ein Kolben beschleunigt und das Geschoss sozusagen beschleunigt.
Das Experiment überprüft die Voraussetzungen der allgemeinen Relativitätstheorie. In den vergangenen 100 Jahren haben viele Forscher immer wieder diese Voraussetzungen überprüft. Sie maßen beispielsweise, ob die Lichtgeschwindigkeit tatsächlich konstant ist. Ja, sagen heute die Experimentatoren, jedenfalls bis auf 17 Stellen hinterm Komma. Noch genauer nachzumessen geht gegenwärtig nicht. Bei den beiden Eigenschaften der Materie, träge zu sein und auf Gravitation zu wirken, keine Abweichung bis auf 13 Stellen hinterm Komma. Das Experiment Microscope hat den einzigen Zweck, hier die 14. und 15. Stelle hinzuzufügen. Das ist der milliardste Teil eines 100-Millionstel. Werden die Forscher die allgemeine Relativitätstheorie tatsächlich auf den Müllhaufen der Geschichte werfen, nur weil sich in einem einzigen Experiment winzige Abweichungen zeigen? Nein, sagt Domenico Giulini. Und warum? Weil Physiker nicht nur rational überlegen, diskutieren, abwägen und sich von klugen Argumenten überzeugen lassen. Wie alle Menschen hängen auch Physiker starkköpfig an ihren Vorurteilen und verteidigen ihre persönlichen Annahmen engstirnig, intolerant und parteiisch, auch gegen objektive Daten. Die einen Physiker: Einsteins allgemeine Relativitätstheorie ist gültig, gültig, gültig bis ans Ende aller Tage und riskieren, dass die wissenschaftliche Entwicklung über sie hinwegschreitet wie eine Herde Elefanten über dürre Zweige. Die anderen verwenden ihre ganze akademische Karriere darauf, Einsteins Theorie zu verändern, zu erweitern, einen neuen Geniestreich zu landen. Und riskieren, sich in einem Dschungel unhaltbarer mathematischer Spekulationen zu verlieren. Kann es in den Wissenschaften überhaupt Unabhängigkeit geben?
Unabhängigkeit manifestiert sich in vielerlei Hinsicht. Also natürlich würde man sagen, unabhängig, es müsste ein anderes Team sein. Und vielleicht auch ein Team, was ein bisschen andere Interessen verfolgt. Denn es ist ja oft so, dass manche Gruppen in der Physik, die wollen Abweichung sehen. Die vertreten vielleicht selber irgendeine abweichende Theorie und wollen natürlich, dass die in diesem Experiment auch irgendwie bestätigt wird.
Physiker können in Messdaten nicht hineingeheimnissen, was ihnen gerade passt. Denn ganz frei sind Physiker weder in der Planung und Durchführung noch in der Auswertung ihrer Experimente. Mutter Natur spricht auch ein Wörtchen mit. Daraufhin ist Microscope exakt designt. Die Versuchsapparatur im Satelliteninneren hat gerade einen 1/10 Millimeter Spielraum. Im freien Fall darf sich nichts verkanten, nichts verbiegen, stoßen oder schieben. Bestimmte Fehlerquellen haben die Forscher von vornherein ausgeschlossen. Während der Messungen hält sich der Satellit beispielsweise im Erdschatten auf, damit sich in der Sonnenwärme nichts verformt. Weicht der Satellit nur ein paar Meter von der vorausberechneten Bahn ab, weil etwa das Gravitationsfeld der Erde im Detail anders aussieht, als die Forscher angenommen hatten, gleicht der Satellit das sofort und sanft aus. Vor jeder Messung kalibrieren die Forscher ihr Experiment, setzen es also wieder auf Null. Und rumpelt mal ein Stück Weltraumschrott gegen das Gehäuse, brechen die Wissenschaftler die Messung ab und starten neu. All die Mühe, damit die Daten aus dem All von guter Qualität sind. Von nichts anderem hängt ab, ob das Experiment ein Erfolg sein wird oder nicht. Weil man nachschauen kann, ob die Messergebnisse eine bestimmte Struktur aufweisen oder eben nicht.
Es hängt auch davon ab, mit welcher Genauigkeit es gemessen wurde. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie das Experiment selber konsistent immer nur eine Abweichung zeigt oder ob es um einen gewissen Abweichungswert herum relativ stark schwankt. Mit anderen Worten, es hängt von der Güte der statistischen Daten ab. Wenn die statistischen Daten sehr gut sind, reicht natürlich in der Regel eine Handvoll Experimente, 2, 3, 4, dann würde man sagen, da ist was. Also da ist was systematisch, was in diese Richtung geht.
Selbst wenn die Daten eine Struktur aufweisen, die der allgemeinen Relativitätstheorie widerspricht, werfen die Forscher Einsteins Gedanken nicht weg. In der Praxis gilt, für jedes Problem eine angepasste Theorie. Schicken Forscher beispielsweise eine Raumsonde durchs Universum, genügt Newtons 330 Jahre alte Theorie der Gravitation, das Gefährt sicher ans Ziel zu bringen. Empfangen sie Navigationssignale beispielsweise von GPS-Satelliten, reicht Newtons Theorie nicht mehr hin. Die Forscher müssen sie, wie sie sagen, relativistisch korrigieren. So betrachtet kann das Experiment Microscope auf ergänzende Theorien jenseits Einsteins Relativität hinweisen, muss dessen Theorie aber nicht ad absurdum führen.
Sollte das Experiment Microscope jedoch Abweichungen aufzeigen, haben die Forscher ein Argument, dass die Relativitätstheorie nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss. Einstein keine Offenbarung von Mutter Natur hatte, sondern dass es etwas anderes geben könnte, eine Erweiterung, eine Fortführung der allgemeinen Relativitätstheorie. Dann müssen weitere Experimente her, wieder im Bremer Fallturm vorab getestet.
Man würde nächste Mal ein Material nehmen, in dem das Mischungsverhältnis Proton zu Neutron ein etwas anderes ist, als es jetzt ist. Zum Beispiel, das ist ein theoretisches Vorurteil, dass das der mögliche Grund für eine Abweichung ist. Aber so funktioniert das immer in der Wissenschaft, dass man mit einer gewissen vorurteilsbeladenen theoretischen Vorstellung, die die Fragestellung dann eben auch ausmacht, in das Experiment hineingeht.
Nur, dass das Experiment Microscope jetzt schon über 100 Millionen Euro gekostet hat. Wie teuer soll die Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie noch werden, zumal ein neues Experiment mit genau den gleichen Problemen zu kämpfen hätte wie das jetzige?
Man muss verschiedene Gruppen an solche Fragestellungen lassen, die keine direkten Interessen für den einen oder anderen Ausgang haben. Und wenn die eine Gruppe ein direktes Interesse hat, dann muss man eben eine andere Gruppe nehmen, die ein anderes diametrales Interesse hat. Das ist der wissenschaftssoziologische Aspekt, der natürlich immer auch irgendwie eine Rolle spielt.
Was hat man von der Überprüfung? Haben die Forscher überhaupt eine Vorstellung, warum sie die allgemeine Relativitätstheorie verändern, sagen wir, modernisieren wollen?
In der Physik geht es nicht nur um die Frage, wie man heutige Theorien anwenden kann, sondern wesentlich um die letztlich philosophische Frage, wie die Natur aufgebaut ist. Im Detail und im Prinzip. Weil sich erst aus diesem tieferen Verständnis von Natur neue Anwendungen herausentwickeln lassen. Hier muss die allgemeine Relativitätstheorie nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Sie hat einen Schönheitsfehler. Sie widerspricht einer zweiten, grundlegenden physikalischen Theorie, der Quantenmechanik. Seit etwa 80 Jahren fummeln die Forscher an ihren Gleichungen. Sie kriegen es einfach nicht hin. Verschiedene Ansätze mit geheimnisvoll klingenden Namen verfolgen die Physiker, sagt Domenico Giulini.
Einer davon ist die Stringtheorie, ein anderer ist die sogenannte Loop-Quantengravitation. Beide Theorien konkurrieren so ein bisschen um den Anspruch, um den berechtigten Anspruch, eine Quantentheorie der Gravitation zu liefern. Aber die Stringtheorie, die verspricht eigentlich noch mehr. Ob sie es wird halten können, ist eine andere Frage. Aber das Versprechen ist höher.
Alle Ansätze versprechen Science Fiction. Die Stringtheorie beispielsweise, dass die Welt nicht nur drei Dimensionen hat, na gut, die Zeit mitgerechnet vier Dimensionen, sondern 9 oder 11. Sollte das Experiment Microscope ergeben, dass die beiden Eigenschaften der Masse, auf Gravitation zu reagieren und von sich aus nicht die eigene Geschwindigkeit zu verändern, identisch sind, kann man das ohne weiteres mit in die Theorie einarbeiten.
Gehen wir einfach mal runter.
Die zweite Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie, die Loop-Quantengravitation, beschreibt den Raum wie ein Fischernetz. Seemannsgarn und Knoten zu Maschen verwoben und dazwischen nichts.
Das ZAM, das ist ja seit über 25 Jahren in Betrieb und bisher wurden hier über 6000 Freifallversuche durchgeführt.
Das reine Nichts. Sie geht von denselben Voraussetzungen aus wie Einsteins Theorie. Abweichende Messergebnisse wären ein schwerer Schlag für die hier engagierten Forscher.
Das ist hier jetzt das Styroporgranulat, das für die Abbremsung der Fallkapsel benutzt wird. Feine Kügelchen, vielleicht mit einem Durchmesser von so 3-4 mm.
Damit im Fallturm unten beim Aufschlagen nichts kaputt geht, fällt die Fallkapsel in einen 9 Meter tiefen Eimer voller Styropor.
Mit diesem Material kann man eine Fallkapsel sehr gut effektiv abbremsen. Muss von Zeit zu Zeit auch ausgetauscht werden, weil man kann auch sehen, dass die Kügelchen so mit der Zeit auch abgeplattet werden. Also durch die wiederholte Belastung leidet das Material und von Zeit zu Zeit muss das gesamte Material ausgetauscht werden.
Es hat Folgen, seine gesamte Forscherexistenz und Identität an diese eine Frage zu hängen. gibt es eine Theorie nach der allgemeinen Relativitätstheorie. Damit verknüpft ist die akademische Karriere. Schafft man den Sprung vom Doktoranden über den Postdoc und den Juniorprofessor hin zum ordentlichen Professor? Oder bleibt man irgendwo im akademischen Mittelbau stecken oder muss man an der Schule unterrichten? Kein Wunder also, dass die Forscher ihre Ansätze mit Klauen und Zähnen verteidigen. Oft auch gegen gemessene Daten, gegen experimentelle Befunde, solange sich nur Argumente finden lassen.
Interessanter ist zu fragen, gegen welche Theorien spreche es denn ist. Wir lernen ja eigentlich nur durch Falsifikation. Dass ein Experiment mit einer Theorie, die wir haben, verträglich ist, lehrt uns erstmal nichts, außer dass die Theorie weiterhin noch leben darf. Wenn aber ein Experiment einer Theorie manifest widerspricht, dann lernen wir sehr viel mehr. Wir lernen nämlich, dass die Theorie, die wir haben, so nicht stehen bleiben kann.
Gegen das, was die Natur im Experiment sagt, können auch die cleversten Physiker nicht argumentieren. Deshalb kann das Experiment Microscope aufräumen in diesem Wust aus Fantasie, Spekulation, Mathematik und Science Fiction. Es könnte verschiedene Ansätze rausschmeißen aus der Physik. Sagen, gut gedacht, liebe Forscher, aber leider falsch. Versuch's nochmal. Die Natur funktioniert anders.
Wenn also Microscope das Äquivalenzprinzip in Frage stellen würde, dann wäre natürlich auch die Loop-Quantengravitation in Frage gestellt, weil sie die falsche Theorie versucht zu quantisieren. Nämlich die, die jetzt gerade durch Microscope angeschossen wurde. Und dann müsste man sich überlegen, was man dann tut.
Massiver Maschinenbau. Regelungs- und Steuerungseinrichtungen für die Gesamtanlage. Und das Ganze wird aber insgesamt vom Kontrollraum aus gesteuert.
Natürlich wird es immer Forscher geben, die sich nicht überzeugen lassen. Auch heute vertreten beispielsweise manche Physiker die Ansicht, die allgemeine Relativitätstheorie sei in Bausch und Bogen falsch. Andere meinen, die Welt sei eine Hohlkugel, auf deren inneren Oberfläche wir leben. Physiker sind, wie gesagt, auch nur Menschen und manche lassen sich durch kein Experiment der Welt überzeugen. Dann muss der wissenschaftliche Fortschritt zeitweise kürzer treten. So lange, bis die mit ihren Theorien falsch liegenden Physiker den Weg aller altehrwürdigen Dinosaurier gegangen sind.
Gut, ja, wir sind jetzt hier im Kontrollraum des Fallturms. Von hier aus wird der ganze Betrieb gesteuert. Und wir haben hier für Mikroskop weit über 100 Testflüge gemacht im Laufe der Zeit für die Tests der Messinstrumente. Und das Instrument funktionierte einwandfrei und war dann freigegeben für den Einbau in den Satelliten.
Doch dann hat Mutter Natur das letzte Wort. Unter anderem gesprochen in wissenschaftlichen Versuchen, wie beispielsweise dem Fallexperiment Microscope.